20 Sekunden Werbung und dann geht's aber wirklich los.
Ein kurzer Hinweis für deine Screens im Club oder in der Praxis. iGroup TV macht deine Screens automatisch aktuell mit Schnittstellen zu Canva, Magic Line und Co. in deinem Design Plug and Play. Hol dir die Demo in den Shownotes mit 3 Monaten Zufriedenheitsgarantie.
Danke für eure Geduld und jetzt viel Spaß beim Podcast.
So, moin aus Hamburg. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und heute freue ich mich extrem auf die Folge. Das wird eine unfassbar Mega-Folge, weil ich habe tolle Gäste dabei. Und ich möchte anfangen mit dem Gast zu meiner Linken. Und da eine kleine Vorgeschichte. Das war 2018, da waren wir in Belgrad auf dem DSSV-Event und hatten eine Diskussion mit verschiedenen Studiobetreibern. Und da kam irgendwann die Aussage, die sehr unangenehm war. Die Aggregatoren klauen uns die Mitglieder. Und das war insbesondere deswegen unangenehm, weil Urban Sports gerade neues Fördermitglied geworden ist beim DSSV. Ich finde, ihr habt das aber ganz gut gemeistert. Und ob die Aggregatoren wirklich die Mitglieder geklaut haben oder was da genau passiert, das wollen wir heute besprechen. Und dafür habe ich mir den Benjamin Roth eingeladen. Hallo Benjamin.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sag doch einfach mal kurz ein paar Takte zu dir für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen.
Ja, ich bin Benjamin Roth, Mitgründer und Geschäftsführer von Urban Sports Club. Ich weiß nicht, ob ich Urban Sports Club hier nochmal erklären soll. Vielleicht ganz kurz, ja, es ist also ein Aggregator, das wird ja heute auch irgendwie so ein bisschen das Thema. Das heißt, wir bringen die Sportangebote einer Stadt zusammen und sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter fördern können, indem sie mit einer Mitgliedschaft all diese Sportangebote ihnen zur Verfügung stellen. Oder aber auch, das ist bei uns vielleicht auch eine Besonderheit, auch dass Endkonsumenten dieses aggregierte Angebot dann nutzen können. Und genau, alle anderen Details, glaube ich, werden wir nachher ein bisschen besser beleuchten.
Ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit heute. Könnte sein, dass es eine längere Folge wird heute. Wir gucken mal. Ich habe mir aber nicht nur Benjamin eingeladen, sondern wir wollen auch die Seite, von denen potenziell eventuell Mitglieder geklaut werden könnten, eingeladen. Nämlich den lieben Fabian Menzel, den ich auch schon seit tatsächlich 15 Jahren kenne, von Deloitte-Zeiten damals noch.
So lange ist das schon. Ja, ja.
So lange ist das schon. Genau, Fabian, vielleicht stellst du dich auch einmal ganz kurz vor.
Gerne, also auch danke für die Einladung. 39 Jahre alt, seit 14, 15 Jahren in etwa in der Industrie tätig. Und gestartet ist das Ganze bei der Deloitte Sport Business Gruppe, damals in Düsseldorf unter Carsten Hollasch und Stefan Ludwig, und hatte dort das Vergnügen, mehrere Jahre in der Industrie Financial und Commercial Due Diligence Projekte für Investoren und sonstige Stakeholder ausüben zu dürfen. Und da kamen wir dann auch wieder zusammen. Letztendlich durfte ich die deutsche und die europäische Fitnessstudie maßgeblich mitgestalten über mehrere Jahre. Also wenn man da das Cover mal umdreht, dann sieht man da meinen Konterfei, teilweise noch ein bisschen mehr Haare damals, aber nun gut, es ist, wie es ist. Und
sehr gut, die
Dankeschön. Letztendlich nach 6 Jahren Beratertätigkeit hat mich dann doch das Operative auch mal gereizt und dann gab es eine super Option für mich bei ExtraFit 2019 zu starten. Dann war ich ein Jahr quasi im operativen Warm-up, bis dann die Corona-Krise kam. Dann wurde es tatsächlich mal ein bisschen dynamischer nochmal on top. Und das haben wir aber ganz gut ausgeschüttelt, das Ganze. Und sind jetzt bei 20 Studios insgesamt und über 100.000 Mitgliedern. Und haben jetzt, und da kommen wir ja dann gleich zum Thema auch, im Oktober letzten Jahres zum ersten Mal auch Aggregatoren mit in unser Portfolio genommen, um es auch ein bisschen zu testen. Ne? Aber da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein.
Auf jeden Fall. Auch ein sehr schönes Studio in Hamburg, kann ich ja aus persönlicher Erfahrung sagen. Und 6 Jahre warst du bei Deloitte?
6 Jahre Vollzeit so, ne? Plus Praktikum. Ja, die Zeit vergeht schnell.
Wow. Naja. Lange Zeit, ich habe es nicht so lange in der Beratung ausgehalten.
Man muss leidensfähig sein, Janosch.
Ja, das probiere ich immer. Zurück zum Thema. Den Fabian vielleicht nochmal von meiner Seite, den habe ich eingeladen, weil ich dich sehr schätze als Mensch und als Analytiker, sowohl bei Deloitte, aber auch in der weiteren Zusammenarbeit, und wir auch schon sehr tiefgreifende Diskussion über das ganze Thema Aggregator haben, was wir auch heute im Weiteren besprechen wollen. Genau, deswegen, also sehr cool, dass ihr beide von NRW, von Hessen, Berlin hier nach Hamburg gekommen seid, dass wir den Podcast machen dürfen. Vielleicht nochmal eine Einstiegsfrage. Was hat euch dazu bewegt, dass ihr zugesagt habt heute?
Ist natürlich ein spannendes Thema. Ja. Wenn es um Aggregatoren geht, möchte ich natürlich nicht zuhören, sondern mitreden. Mhm. Und das ganze Thema ist auch im Moment relativ, sag ich mal, emotional aufgeladen. Wir haben sehr viel Presse-Coverage. Ich glaube, also im Januar waren wir im Spiegel, im Fokus, im Handelsblatt. Es gibt, glaube ich, gerade viel zu besprechen. Und dementsprechend war die Einladung sehr passend. Noch dazu von dir. Komme ich natürlich gerne.
Ja, wie Benni schon sagt, also total dynamisches Thema, glaube ich, bewegt die Branche. Und ich gucke da auch so ein bisschen irgendwie mit zwei Rollen drauf. Einerseits aus dieser klassischen Betreiberrolle natürlich. Und ich glaube, da versuche ich heute auch so ein bisschen die Rolle einzunehmen, dass ich jetzt nicht nur für ExtraFit spreche, sondern insgesamt für Fitnessstudio-Betreiber und gleichzeitig aus meiner Deloitte-Praxis heraus so ein bisschen diese Analystentätigkeit, was macht das eigentlich mit dem Markt? Und das war auch, glaube ich, so ein Aufhänger, wo wir dann immer wieder im Laufe diesen Jahres und letzten Jahres schon gesprochen haben. Ich hatte mal nach der Veröffentlichung der Eckdatenstudie letztes Jahr, ja, nicht einen kritischen, aber einen LinkedIn-Artikel geschrieben, der so ein bisschen zum Nachdenken geben sollte, weil ich letztes Jahr, nachdem ich zum ersten Mal dann die Eckdatenzahlen dann gesehen habe, die in Düsseldorf präsentiert hat, hatte mich das schon so gewundert, warum wir als Branche uns kleiner machen, als wir eigentlich sind. Also was meine ich damit? Ich hatte da reingeschrieben, dass ich ein bisschen kritisiert habe, dass immer die 11,7 Millionen Mitglieder quasi als Key Message in den Markt reingespielt werden, aber letztendlich wir dann doch auch 1,2 Millionen Mitglieder, zu der Definition kommen wir nachher nochmal, über Aggregatoren im Markt haben, und das wurde meiner Ansicht nach nicht richtig betont. Und wo, glaube ich, wirklich ein neuer Meilenstein erreicht ist, dass im letzten Jahr der Eckdatenstudie, also die Zahlen für 2024, war es ja zum ersten Mal so, dass mehr Mitglieder, nicht nur prozentual, sondern auch insgesamt mit 490.000 zusätzlichen Mitgliedern über die Aggregatoren on top raufkamen auf die Zahlen und nur 410.000 von den klassischen Fitnessstudio-Betreibern. Ne? Also dazu zählen Einzelstudios, Ketten, Mikrostudios, und ich finde, das ist natürlich schon eine deutliche Machtverschiebung. Ja, also nicht Machtverschiebung, aber ein Signal, glaube ich, im Markt, dass man sagen muss, okay, Aggregatoren sind nicht nur noch eine Randnotiz des Marktes, sondern Teil des Marktes. Und gleichzeitig versuchen wir immer, uns als Marktindustrie auch ein bisschen relevanter gegenüber Politik und anderen Stakeholdern zu machen. Und ich finde, da gehört dann, auch wenn es mir vielleicht aus einer klassischen Betreibersicht nicht ganz so sehr passt, ne, die eigenen Mitglieder sind mir natürlich immer näher als, sagen wir mal, Aggregatoren-Nutzer, / Mitglieder. Aber sie gehören definitiv zum Markt, und das kann man, glaube ich, jetzt nicht mehr negieren. Und da wollte ich einfach so ein bisschen, ja, mal so ein bisschen im Markt kitzeln, dass wir das besser bewerten. Ja, und deswegen, glaube ich, ist das ein super Podcast hier mit Benni und dir einmal, das Thema nochmal aufzugreifen, weil bald werden ja wieder die neuen Eckdaten präsentiert, und da bin ich schon ganz gespannt, welches zusätzliche Wachstum dort gezählt wurde.
So gespannt bin ich auch. Und ich sag mal, das mich wirklich gekitzelt. Ich habe mir noch mal den Post rausgesucht. Das war der 26. März 25. Ja. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich interagiere, also ich mache keine Diskussion mehr öffentlich auf LinkedIn. Aber du hast mich so gekitzelt, dass wir wirklich im Chat, oder nicht im Chat, in dem Kommentarfeld, dass wir uns da öffentlich ausgetauscht haben. Dann haben wir uns ja noch auf der FIBO ausgetauscht, ja, diverse Male im Nachgang. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt Heimvorteil habe und wir einmal
sehr gerne, ja,
hier in Bremen. Nee, Fabian hat gesagt, er muss nach Bremen fahren, wenn er mich besucht. Hier in Hamburg das einmal uns austauschen können. Für alle, die jetzt zuhören, die Zahlen, die ich jetzt nenne, die sind ab dem 18. März 26 überholt, weil dann gibt's neue Zahlen. Für alle, die vor dem 18. März hören, ist das der aktuelle Stand. Wir haben über 70% aller Anlagen in Deutschland sind an mindestens einen Aggregator angeschlossen, also entweder Urban Sports Club oder einen der anderen Aggregatoren. Im Kettensegment sind es sogar über 80% der Anlagen, die angeschlossen sind. Und wir haben eine Zahl, über die sprechen wir später nochmal ein bisschen genauer, die sogenannten Aggregatorenmitglieder. Das sind 1,2 Millionen, alles Stand 31.12.24, also vom Vorjahr, wie gesagt. Perfekt. Im März kommen die Vorjahreszahlen. Und Benjamin, ich möchte mal mit dir starten, weil die Kritik geht ja so ein bisschen dahin, die Aggregatoren klauen die Mitglieder. Ich möchte aber vorher noch mal was anderes beleuchten. Warum haben wir denn wir haben diese Aussage da stehen und dann haben wir das über drei Viertel der Studiobetreiber oder fast vier Fünftel bei den Ketten sagen, geile Sache, wir machen mit oder auf jeden Fall mitmachen, unabhängig davon, warum sie sagen. Also warum funktionieren die gut und gab es da einen Push, war das Corona oder was ist so aus deiner Brille ein Grund dafür, warum alle mitmachen?
Also ich glaube erstmal ein ganz entscheidender Grund, warum es uns gibt und warum jetzt viele mitmachen, ist Konsumentenverhalten. Ja, also dieses Produkt hat ja seine Berechtigung im Grunde genommen deswegen, weil es da draußen extrem viele Menschen gibt, die genau so ein Produkt suchen und brauchen und nutzen wollen. Das war nicht immer akzeptiert in der Branche, dass wirklich diese Veränderung am Markt da ist. Und da denke ich jetzt eher so in 2014, 15, 16, so unsere Anfangsjahre, wo wir auch viel Widerstand erstmal bekommen haben, wo wir übrigens ja nicht die ganz Neuen waren. Ja, wir haben vorhin auf der Fahrt hierher auch nochmal kurz über Interfit gesprochen. Ja, also das Thema gibt es ja schon seit Anfang 2000, also 2002, glaube ich, oder das hat der Frank Böhme das damals schon auf die Wege gebracht. Und das ist kein neues Thema, aber es hat natürlich nochmal an Fahrt aufgenommen. Ja? Und wenn wir uns jetzt mal Aggregatoren anschauen, dann ist es auch nicht so, dass die jetzt irgendwie dieses Jahr so besonders durchstarten, sondern die sind eigentlich beständig über die Jahre, ich kenne jetzt nicht die Zahlen von allen, aber sagen wir mal so 30-50% im Jahr gewachsen. Und wenn du das natürlich beständig machst und immer wieder diese prozentuale Wachstumsrate drauflegst, dann gewinnst du irgendein Momentum, dass du hier jetzt überall irgendwie in den Medien auftauchst. Und am Ende, ich habe es ja aufs Konsumentenverhalten schon gerade bezogen, ist es tatsächlich so, die Menschen suchen nach Flexibilität, nicht nur im Sport. Ne, wir können über Netflix, Spotify auch reden. Also das sind die Plattformen, Geschäftsmodelle, die über die letzten Jahre gewachsen sind und die immer noch den Zeitgeist treffen, vieler Menschen. Aber das Thema Wellbeing in den Unternehmen ist auch ein Thema, was natürlich uns alle angetrieben hat. Ne? Und das hat nicht nur jetzt Corona irgendwie gepusht, das hat es eher noch mal größer gemacht, was das Awareness-Thema angeht dazu. Aber dieser Megatrend Gesundheit, der bestand auch schon vorher. Ja? Und das heißt, dass Unternehmen ein großes Interesse daran haben, sich um ihre Mitarbeitenden zu kümmern, sicherstellen wollen, dass die Arbeitskraft lange, möglichst lange erhalten bleibt. Dann haben wir den War for Talent. Ja, das heißt, dass Arbeitgeber zeigen müssen, dass sie mehr als nur einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, sondern dass sie auch tatsächlich sich um ihre Mitarbeitenden kümmern, dass sie ihnen wichtig sind, Benefits also haben, die über den normalen Lohn hinausgehen. Das sind alles Trends, die natürlich dafür gesorgt haben, dass unser Modell sehr gut diese Trends, also unser Modell hat sehr gut diese Trends quasi abgefangen. Wir haben es glücklicherweise früh erkannt. Es gab mal eine Studie, weiß nicht, ob die euch noch was sagt, die hieß Sportivity. Mhm. Als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja eins zu eins, was wir eigentlich machen wollen oder was wir auch dann damals angefangen haben, 2012 begonnen. Das sind Trends, die sich verstetigt haben und die dazu geführt haben, dass dieses Modell eben dieses enorme Wachstum in den letzten Jahren hingelegt hat.
Wenn du jetzt nochmal versuchst, die Betreiber, also die Fitness, also nicht die Arbeitnehmer, sondern die Fitnessstudio-Betreiber-Perspektive einzunehmen, würdest du dann sagen, dass Aggregatoren eher ein Vertriebskanal sind, eher eine Marketingplattform oder einfach eine Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erschließen? Oder wie seht ihr euch? Ja. Oder wie siehst du dich?
Ja, also prinzipiell sind wir ja gestartet, um mehr Menschen zu einem aktiven und gesunden Lebensstil zu bringen. Ja, das ist so, war schon immer unser Purpose. Warum machen wir das Ganze? Und wir können das Ganze nur machen, indem wir mit den Studios eng zusammenarbeiten. Ja? Wir haben ja keine eigenen Studios. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie wir es gemeinsam auf die Straße bringen. So, und wo haben wir unsere Stärke gesehen? Tatsächlich zum einen in der Usability. Das heißt, indem wir auf einer Plattform die Angebote möglichst transparent darstellen. Was kann ich eigentlich in meiner Stadt machen? Was gibt es für Angebote? Wie kann ich die nutzen? Das war auch so ein Thema, was uns tatsächlich auch persönlich lange gestört hat. Also eine Übersicht zu bekommen, wo kann ich eigentlich jetzt wann, wo, wie Sport machen? Die gab es einfach nicht in dem Sinne. Deswegen waren wir gesagt, oh Gott, das wäre mal so schön. Das würde meinen inneren Schweinehund noch mehr besiegen, wenn ich da quasi weniger Hindernis habe. Ja, das heißt, Hier haben wir gesagt, da können wir Mehrwert zu den Studios bringen, indem wir quasi die Transparenz für, ob es jetzt Arbeitgeber sind oder Arbeitnehmer, ja, aber für alle schaffen. Und so werden viele Leute Modelle und Konzepte finden im Sportmarkt, im Gesundheitsmarkt, die sie vorher nicht finden. Und das sagen bei uns ja auch, ich glaube 90% sind es, die zum ersten Mal mit einem Studio, mit einem Club in Berührung kommen bei uns, weil sie ihn dann über uns finden. Ja. Und das ist also in dem Sinne, um auf deine Frage zurückzukommen, Vertriebs- und Marketingkanal auf jeden Fall für die Clubs.
Plus Suchmaschine,
ja, plus ja, zum ein Einfallstor, weil ich auf einmal eben Angebote finde, die mir nicht bewusst waren. Ich habe nicht mehr dieses Thema, was früher sehr viele Clubs gemacht haben, ja, ich muss irgendwie in der High Street sein, ich muss da sein, wo alle Leute vorbeilaufen, damit ich gesehen werde, und dann stehe ich da mit einem Flyer. Das Modell ist aus unserer Sicht quasi eigentlich nicht mehr notwendig, weil ich jetzt dadurch, dass die Leute in der App suchen, über die Web-Oberflächen suchen, nicht mehr abhängig davon der Laufkundschaft bin in dem Maße, sondern die Leute einen anderen Zugang finden. Ja? Und dadurch sind wir im Grunde genommen auch eine Vertriebs- und Marketingmaschine tatsächlich für die Clubs.
Okay. So, Fabian, das hast du dir mal angehört. Wie siehst du das? oder ich sag mal, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Wir sagen, 80% der Ketten, wo du mit Xtrafit auch dazu zählst, sind drin. Heißt das, man kommt eigentlich gar nicht mehr um Aggregate außen rum? Oder?
Ja, das ist höchst individuell. Also es muss jeder Anbieter natürlich für sich selbst entscheiden. Aber du hast die Zahl genannt, 80% sind dabei, 20% nicht. Insofern ja, man kommt schon noch drumherum, wenn man sich bewusst dafür oder dagegen, wie du es auch bezeichnen möchtest, entscheidest. Mhm. Aber ja, der Standard ist mittlerweile heutzutage, dass du eher mit Aggregatoren arbeitest. So, das sagen jetzt erstmal die Fakten. Ja. Mhm. Ob einem das jetzt als Betreiber gefällt oder nicht, haben wir auch schon hier diskutiert auf der Hinfahrt. Das muss man jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen. Der entscheidende Gradmesser, den hast du auch genannt, da bin ich auch voll einer Meinung, der Nutzer, der Kunde letztendlich entscheidet mit seiner Kaufentscheidung. Ob einem das dann als Betreiber gefällt oder nicht, das ist dann erstmal so, weil sich einfach Kundenverhalten ändert. Und ich glaube, da müssen wir uns als Betreiber auch ein Stück weit an die Nase fassen, warum das Ganze so ist. Ne? Weil die Daseinsberechtigung der Aggregatoren kommt ja jetzt nicht aus dem luftleeren Raum, sondern die haben natürlich drei wesentliche Vorteile. Die sind vielfältig, weil sie nicht nur Fitness haben, sondern Kletterhallen, Schwimmbäder, Special Interest Anbieter und. Also bis teilweise sogar digitale Angebote. Also die Vielfalt ist da. Dann die Flexibilität, weil in der Regel, gerade wenn man im B2C oder im B2B-Markt unterwegs ist, werden wir vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen rausarbeiten, was da eigentlich die wirklichen Dynamiken sind, auch zwischen B2C und B2B. Also gibt es ja immer zwei verschiedene Stränge. Die sind natürlich dann auch flexibler in der Regel, ja, weil sie halt Monatsverträge haben, oder wenn man über die Firmen kommt, wenn man monatlich raus ist, dann wechselt man halt. Ne? Also Flexibilität ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor, und preislich sind die auf jeden Fall auch kompetitiv, und im B2B-Bereich durch die Sachbezugsgrenze ist es natürlich auch monetär noch durchaus von Vorteil. Die Vorteile sind vielleicht bei Einzelstudiobetreibern oder kleinen, mittelgroßen, großen Ketten nicht ganz so gegeben. Preislich können sie mithalten und mit Sicherheit auch in der Qualität und die Infrastruktur da bieten. Aber die Vielfalt werden sie letztendlich nie anbieten können. Ne? Außer ihr eigenes Produkt mal 100 vielleicht oder mal 200 in Deutschland zu platzieren. Mhm. Aber insofern ist die Daseinsberechtigung da, und ein Stück weit ist dann auch vielleicht der Betreibermarkt zu verkrustet gewesen in der Vergangenheit. Ich meine, wir können uns die Studienlage ja der letzten Jahre angucken. Was ist das Standardmodell? Da waren immer 12 Monate, 23 Monate, mehr und mehr gehen jetzt natürlich auch Richtung flexibler Monatsmodelle. Und das ist natürlich eine Folge daraus auch, ne? Kundenverhalten letztendlich. Ja, also wir merken das schon bei Aktionen, wenn wir auch unseren Flexvertrag mal ins Angebot geben und etwas günstiger machen, dass da die Nachfrage auch schon echt reaktionsstark ist. Mhm.
Und ich sag mal, ihr seid ja auch noch nicht so lange in der Kooperation mit Aggregatoren. Was waren Gründe davor, wo ihr gesagt habt, nee, machen wir jetzt noch nicht? Oder was waren auch Gründe, wo ihr gesagt habt, nee, jetzt ist die Zeit reif?
Genau, ich meine, wir haben uns das Thema natürlich immer angesehen, ne? Deswegen auch der LinkedIn-Beitrag und beobachtet und natürlich auch mit Kollegen gesprochen. Und ich fand es dann immer schwierig, in der Theorie darüber zu sprechen. Und wir sind jetzt seit Oktober mit allen Studios bei Wellhub Ist ja, können wir nachher darauf auch eingehen, ist ja, sagen wir mal, seid ihr eine Firma mittlerweile oder arbeitet zumindest auch technisch dran, dass es alles eins wird, ja, sagen wir es mal so. Genau, wir haben dann erstmal uns 12 Monate committed, das zu testen, ja, und zu gucken und eigene Erfahrungen zu sammeln, wie ist das Nutzerverhalten von Nutzern, die über Aggregatoren kommen versus eigene Mitglieder und wo gibt es da Merkmale, Statistiken, die für uns neue Erkenntnisse bringen. Ist es wirklich zusätzliches, ist es kannibalisierend? Das sind ja diese Fragestellungen, warum wir überhaupt sitzen. Ja, ist es ein zusätzliches Geschäft oder nicht? Ja, können wir als Extrafit mit 20 Studios und einer mittelgroßen Kette, können wir einen eigenen Firmenfitness Vertrieb aufbauen? Lohnt sich das? Das sind ja alles die Fragestellungen, die für uns, sagen wir mal, erstmal als Extrafit da sind. Und aus Betreibersicht ist das Thema, ob man kooperiert mit Aggregatoren oder nicht, höchst individuell. Also da gibt es, glaube ich, ob man im Premium-Segment ist oder im Discount-Segment unterwegs ist, ob man eine kleine, mittelgroße oder ganz große Fitnessstudio-Kette ist, da gibt es nicht die pauschale Antwort, aber wir haben ja heute noch ein bisschen Zeit, um darüber zu sprechen.
Auf jeden Fall. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich nochmal unsere Gretchenfrage, Fabian, vom letzten Jahr klären. Und zwar, ich möchte nochmal diese 1,2 Millionen Aggregatoren-Mitglieder einmal betrachten, die wir Stand letztes Jahr haben, wie gesagt, ab März, Mitte März gibt es neue Zahlen. Das ist eine Methodik oder ein Ansatz, um, weil ein Check-in, der ja vom Aggregator kommt, ist ja faktisch kein Mitglied bei dir. Wir haben es aber versucht, vergleichbar zu machen, haben gesagt, okay, wir schauen uns die Check-ins an, die über die Aggregatoren kommen, die kriegen wir von dem Betreiber geliefert, und dann sagen wir, die durchschnittliche Trainingshäufigkeit, die ein Mitglied mit einer Standardmitgliedschaft hat, die setzen wir an und setzen die mit den Check-ins ins Verhältnis. Und so kommen die 1,2 Millionen Mitgliederäquivalente zustande. Du hast dann gesagt, nee, wir haben keine 11,7 Millionen Mitglieder, sondern eigentlich müsste man diese Aggregatoren-Äquivalente on top rechnen. Sehe ich ein bisschen anders, habe ich auch kommentiert, weil ich sage, nee, ein Mitglied ist wirklich die, die einen Vertrag haben. Und jetzt kommst du.
Genau. Also ich glaube, vorweg kann man schon mal sagen, es wird nie einen 1:1 Vergleich geben. Eigene Mitglieder sind eigene Mitglieder und Aggregatoren Mitglieder, so ist es ja erstmal geschrieben in der Studie, ist vielleicht so eine Mischform. Ja, also am Schluss nutzt er natürlich vom Kundenverhalten, da sind wir wieder beim Kundenverhalten, das Studio genauso wie jede andere Persona in unserem Studio. Ja, also nutzen genauso den Cardio-Bereich, den Kraftbereich, die Kurse und haben das gleiche Check-in-Verhalten weitestgehend wie normale Mitglieder, die direkt bei uns unterschreiben. Ja, so. Insofern haben die schon einen gewissen Charakter eines Mitglieds und die Leute, die jetzt auch über Wellup bei uns reinkommen, die zeigen sehr ähnliche Verhalten von der Häufigkeit und welche Arten von Fitness sie betreiben. Und insofern ist es schon sehr nah an einem Mitglied. Aber natürlich, die Logik ist eine andere, in dem Sinne, dass Aggregatoren wie Urban Sports Club, Wellup und Co. Natürlich das Check-in-Verhalten belohnen. Also wenn ein Check-in erfolgt, dann wird ein Payout ganz vereinfacht dem Betreibern zur Verfügung gestellt. Insofern ist es jetzt nicht eine regelmäßige monatliche Abbuchung, die dann reinkommt. Und wenn man darüber kommt, dann ist es natürlich nicht ein klassisches Mitglied. Mhm. Aber ich finde, da komme ich auch wieder zurück, wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Ja, weil wir wollen ja irgendwie auch, sagen wir mal, übergreifend auch erreichen, dass wir als Branche gehört werden, als relevant angenommen werden. Das hat uns ja in der Corona-Zeit ja die ein oder andere Tür dann leider nicht geöffnet, weil wir nicht als systemrelevant eingeordnet wurden. Ich glaube, da sind wir alle eine ganz andere Meinung, ja, das vielleicht dazu gesagt. Und dann sollten wir das zumindest quantitativ versuchen zu erfassen. Mhm. Und das gebe ich zur Diskussion, ne, weil nur die 11,7 in den Vordergrund zu stellen, ist nicht ganz richtig. Vielleicht sind es dann die 12,9, also wenn man die 1,2 Millionen dazu nimmt, hört sich das da schon größer an und vor allem Reaktionsquote, das ist ja auch immer eine beliebte Kennzahl, die wir kommunizieren, wären mit den Aggregatoren 15% oder über 15% und wird ja jetzt nochmal gesteigert. Und das ist die höchste Reaktionsquote, die wir so je im Markt hatten. Insofern sollten wir vielleicht die in den Vordergrund stellen und dann erklären, wie die Zahlen zustande gekommen, außer und nicht unten anzusetzen und dann nach oben zu erklären. Das, ja, glaube ich, müssen wir so ein bisschen reinbringen, wie man es definiert, ob das jetzt über das Check-in-Verhalten ist oder es gibt auch andere Ansätze. Die Lifefit Group, kann man auch in deren Berichten nachschauen, die gehen hin und machen ein Umsatzäquivalent. Also die nehmen den Gesamtumsatz, den sie über Aggregatorenpartner einnehmen und teilen den durch den durchschnittlichen Monatsbeitrag der eigenen neuen Mitglieder. Und dann kommt natürlich auch eine Nutzerzahl oder irgendeine Kennzahl raus und setzt das dann ins Verhältnis. Ja. Und mit Sicherheit ist beides nicht ganz richtig, aber es zeigt zumindest, welche Relevanz der Aggregatorenmarkt mittlerweile im deutschen Fitnessmarkt hat. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das nicht verkennt.
Definitiv. Ich glaube, Benjamin, halt mal deinen Gedanken fest, ich will dich auch gleich dran nehmen. Ich glaube mal, generell ist es auch, also wichtig ist, glaube ich, dass man in der Methodik gleich bleibt. Und ich sag mal, es ist ja alles ein Modell, in der wir die Realität bestmöglich abbilden wollen. Und wenn die Methodik gleich ist, hast du ja trotzdem den Trend. Also wenn du falsch misst, aber immer den gleichen Fehler drin hast, hast du ja trotzdem einen Trend. Wobei Fehler auch das falsche Wort ist, weil wir
eine gewisse Unschärfe
halt dabei ist. Ein Konstrukt bilden, um das zu machen. Wie siehst du das? Was sind eure Nutzer, eure Urban Sport Club Nutzer? Sind das Mitglieder? Sind das keine Mitglieder? Sind das zu einem Fünftel Mitglieder? Wie guckt ihr da drauf?
Also wie ich da tatsächlich drauf gucke, ist, ich frage mich, ob das Wort oder überhaupt die Kennzahl Mitglieder die richtige Zahl ist, die wir hier messen. Mhm. Ja? Weil es klingt so ein bisschen, als kommt das aus der Zeit, als jedes Studio, jeder Betreiber, der da mitmacht, nur Mitgliedschaften hatte. Mhm. Aber wenn ich mir anschaue, dann haben wir am Markt, ja, wir haben die Mitgliedschaft immer noch als Produkt, aber wir haben auch Tageskarten, wir haben Zehnerkarten, wir haben die Check-ins, die von Aggregatoren kommen. Das heißt, ich frage mich, ob wir nicht eigentlich messen sollten, wie viele Menschen kommen denn in die Studios, erstmal ganz unabhängig davon, mit welcher Zahlungsmethode, ja, mit welchem Produkt sie da wirklich reinkommen, weil wir ja eigentlich zeigen wollen, dass wir eben gemeinsam extremst viele Menschen inspirieren, Sport zu machen, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. So, das ist ehrlich gesagt erstmal mein, wir rechnen nicht um, wie viele unserer Menschen sind Mitgliederäquivalente. Das ist gar keine Kennzahl, die wir irgendwie haben, anschauen, außerhalb der Eckdatenstudie uns irgendwie angucken. Wir sind eher drauf gekriegt, wir wollen ja möglichst viele Menschen dazu inspirieren. Ja. Wir haben, glaube ich, 15% unserer Mitglieder geben an, dass sie vorher überhaupt keinen Sport gemacht haben. So, das sind für uns so die Zahlen, hinter denen wir her sind, wo wir irgendwie weiter wachsen wollen. Diese Umrechnung erscheint mir so ein bisschen künstlich, ganz ehrlich.
Ja, es ist so, das ist auch jedes Jahr eine sehr heiße Diskussion, weil, also die Frage ist ja, wir haben ja immer einen Stichtag, 31.12., wie viele Menschen sind da Mitglied mit einem gültigen Mitgliedsvertrag im Fitnessstudio? Das ist aber eine andere Frage, ob der überhaupt in dem Jahr auch trainiert hat. Oder ob der einmal die Woche kommt der alle zwei Tage. Ja. Und das ist halt so, also da sind wir wieder bei Realität und diesem Konstrukt. Wir müssen ja irgendwie eine Zahl darstellen. Und ich sag mal, du hast ein Mitglied, das, ich sag mal, war das letzte Mal im Februar zum Valentinstag-Special da. Und im Dezember fassen wir ihn, weil er einen gültigen Vertrag hat. Dann hast du einen, der monatlich kündbar, der hat sich am 30. Dezember angemeldet. Der ist erfasst, obwohl der seit einem Tag Mitglied ist. Und das ist halt so quasi, wo startet man, wo hört man auf? Natürlich, nach außen wäre immer der Mensch natürlich der Kopf, die schönste Kennzahl. Aber die Frage ist, wie verhält er sich im Sinne von trainiert er? Weil dann bringen wir den Menschen auch nach vorne.
Vielleicht wäre es ja eine zweite Zahl, die man sich mal anschaut. Ja? Wie viele Menschen haben wir denn eigentlich dann wirklich reingeholt? Ich glaube, dass wir im Moment da einige noch beiseite lassen. Wir haben ja gerade davon gesprochen, den Markt irgendwie so groß darzustellen, wie er wirklich ist. Ja. Ich glaube, das tun wir aktuell nicht. Wir hatten ja auch die Diskussion damals, welche Check-ins werden hier eigentlich gezählt? Mhm. Ja, da haben wir darüber gesprochen, wenn sind jetzt jemand, der zum Yoga kommt oder zum Schwimmen, warum sollte diese Person oder deren Check-in nicht gezählt werden? Ja. Ja, das kann ich genauso gut für meine Gesundheit machen. Da können wir eine große Debatte machen. Ja, welche Sportart ist jetzt hier eigentlich besser? Ihr seid ja auch, ich vertrete ja Fitness- und Gesundheitsanlagen sozusagen. Ja. Auch da bin ich eher der Meinung, dass dieses Spektrum erweitert werden sollte, dass man viel mehr Anlagen eigentlich betrachten sollte und integrieren sollte, weil wir auch nicht diese reine Form haben. Wir haben so viele Anbieter, die ja auch Yogakurse anbieten, die ein Schwimmbad selber haben, die sogar Meditationskurse anbieten. Und auch die werden ja hier jetzt eigentlich auch mitgezählt. Warum dann nicht gänzlich sich öffnen und auch Anbieter mit reinnehmen, die beispielsweise nur Yogakurse anbieten. Mhm. Und dann kann man ja da drin nochmal clustern. Aber ich würde eigentlich tatsächlich den Markt schon so groß machen, wie er wirklich ist.
Die Logik über die Nutzerfrequenz ist ja nur ein Kompromiss. Also das vielleicht nochmal gehighlightet. Mhm. Ja, also das Schönste wäre natürlich, wenn man die direkten Daten von allen Aggregatoren hätte. Ja. Sagen wir mal, die meisten Ketten liefern ja Gott sei Dank auch ihre Mitgliederdaten. Ja. Und im Aggregatorenmarkt, so wie ich das immer mitbekomme, ist, dass, sagen wir mal, wenn wir es jetzt nochmal auf die Big Four begrenzen, also Urban Sports Club losgelöst von Wellup, liefern ungefähr die Hälfte und die Hälfte halt nicht. Ja. Ne? Deswegen müsst ihr ja hingehen, um den Markt einzuschätzen der Aggregatoren, dass ihr die Betreiber fragt, wie viele Check-in habt ihr dann und dann geht ihr hin und setzt diese Fünferzahl an.
Benchmark
so, ja. Ne? Also aus unserer Nutzerverhalten bei Extrafit kann ich sagen, dass das schon ganz gut passt. Mhm. Ja, aber auch da gibt es natürlich eine gewisse Unschärfe. Aber es ist natürlich nur eine Kompromisslösung. Schöner wäre es natürlich, die direkten Zahlen von euch zu bekommen. Oder von Wellhub, von eGym, von Hansefit, um jetzt auch mal alle vier Großen zu nennen. Mhm. Und dann zu gucken, okay, was dieser Daten sind denn wirklich wie in die Studie mit reinzunehmen und was nicht. Gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, da hatten wir ja auch eine ganz kurze Diskussion drüber, auch bei Betreibern ist manchmal nicht ganz klar, was ein Mitglied ist, fairerweise. Ja, das habe ich in meiner Praxis dann auch jetzt mit dem einen oder anderen Softwareanbieter lernen dürfen und wie Betreiber eigentlich auch da, sagen wir mal, Vehikel haben, um sich vielleicht ein bisschen größer oder kleiner zu rechnen. Ne, da muss auch jeder so ein bisschen wieder oder individuell mit umgehen.
Fair rechnen, auch ein wichtiger Punkt, der halt, also einfach, weil man es nicht besser weiß.
Ja,
ne, weil also, die Datenlage nicht besser
ist. Absolut, ja. Ja. Insofern auch da gibt es fairerweise Trennschärfen und da gibt es jetzt nicht den heiligen Gral, wo man sagt, das ist ein Mitglied und das nicht.
Ich glaube, es ist, also auch nochmal, ich will jetzt gar nicht irgendwie gegen Softwareanbieter schießen, aber es ist, glaube ich, einfach eine Definitionssache, was ist denn die Definition einer Mitgliedschaft oder was genau definiere ich denn, weil nur dann kann ich es erzählen, wenn ich es einmal definiert habe.
Ja.
Genau. Genau, also auch da, du sprichst mir da aus der Seele, da sind wir seit Jahren dran, dass wir auch gerne von allen Aggregatoren vollständige Daten geliefert bekommen. Ist leider stand dies Jahr auch nicht der Fall gewesen, aber vielleicht ändert sich das ja mal mit Blick in die Kamera für die Zukunft. bei dem Thema.
Benny hat übrigens geliefert, hat er mir gesagt. Insofern, dass das hier auch nochmal on the record ist, ja. Falls das noch nicht
deswegen,
klar ist, ja.
Deswegen habe ich ja in die Kamera geguckt. Eigentlich alle geliefert.
Vielleicht müssen wir nochmal ein großes Battle der Aggregatoren hier im Podcast-Studio.
Ich lade mal alle vier ein.
Alle vier.
Komm da mal alle vier, sag mal, komm, Butter bei die Fische. Genau, Benjamin, wo wir beim Thema sind, kannst du uns so grob einen Richtwert geben, Check-ins, angeschlossene Partnerstudien, also auch außerhalb von Fitness, die ihr bei Urban Sports habt. Oder vielleicht das Verhältnis, was auch spannend ist, Partner, die ihr als klassisch Fitnessanbieter bezeichnen würdet und andere Sportarten, Boulderhallen, Paddle etc.
Ja. Ja, das ist also so klar, also die Definitionsfragen sind, hat dann jeder wieder was anderes im Kopf. Ja. Also bei den Check-ins sind wir so immer einigermaßen wortkarg. Ja? Also dass wir jetzt da nicht so ganz genau immer rausgeben, wie viel haben wir jetzt da an Check-ins gehabt. Mhm. Letztes Jahr, um es trotzdem mal so als grobe Hausnummer zu bringen, in Deutschland waren es zwischen 20 und 30 Millionen, um mal so eine große, grobe Hausnummer zu geben, ja, an Check-ins, die da gekommen sind. Wo die Check-ins stattfinden, also nach unserer Definition ist ungefähr die Hälfte aus dem Fitnessbereich. Mhm. Aber wie gesagt, Fitness ist natürlich ein ganz großer Begriff. Ja? Und die einen sagen so, das Cycling-Boutique-Studio, das darf da eigentlich nicht mit reingezählt werden. Und die anderen sagen so, das mache ich ja im Zweifel vielleicht auch mal bei Extrafit. So insofern ist das doch dann genauso auch eine Fitness-Aktivität. Aus unserer Definition sind 50%, also im Fitnesssegment. Ja, die ist eher breiter, unsere Definition. Ja, und ansonsten, was sind wichtige Kategorien? Yoga, Schwimmen hatten wir schon. Wer es noch nie mitbekommen hat, in Großstädten Bouldern, ja, ist ein ganz großes Thema. Für mich ist das Functional Training übrigens. Ja, also.
Das ist extrem. Also gerade wenn man 110 Kilo wiegt, das ist eine Extremsportart für mich.
Genau. Ja, genau. Also das sind so die Kategorien, die weiterhin super gefragt sind, die auch weiter wachsen. Naja, Hyrox muss irgendwann auch mal hier erwähnt werden. Auf jeden Fall spüren wir auch, ja, sehen wir einen absoluten krassen Anstieg auch, was so die Check-in-Zahlen angeht. Und wir sehen es ja auch, wie die ganzen Clubs sich entsprechend umrüsten, darauf vorbereiten. Spüren wir auch überall. Ne? Also, aber das sind so gerade so die Kategorien, die sehr, sehr nachgefragt werden.
Okay, danke schön für die Einblicke. Ich nehme mal mit als Konsequenz, wir müssen uns in den DSSV in Germany Active umbenennen und Boulder, Schwimmen und alles mit reinnehmen und dann haben wir dieses
Definition.
Ich finde es gut. Also jede kommerzielle körperliche Aktivitäts, jeder Anbieter von kommerziellen körperlichen Aktivitäten ist da drin. Jetzt ist die Frage, was machst du mit Minigolf?
Nein, Minigolf ist nicht dabei. Aber da können wir gerne nochmal einen Workshop machen. Wir bringen ein paar Vorschläge mit, wie wir es definieren. Wir haben ja auch kein Minigolf zum Beispiel. Irgendwo haben wir ja auch eine Grenze. Wir haben auch nicht Go-Kart-Fahren da drin. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Begriff, wie es aktuell definiert und ausgelegt ist, eigentlich zu klein ist.
Okay. Alright. Das nehme ich mal mit. Dann denken wir alle mal ein bisschen größer und schauen mal, was wir draus machen. Ich möchte gerne zum nächsten Thema kommen. Nehmen wir nochmal so das Thema finanzielle Abhängigkeit, weil ich sag mal, Thema Mitglieder, das ist das eine. Man bekommt ja immer diese Ausschüttung pro Check-in und wir haben Anlagen, die irgendwo 20% der Umsätze über Aggregatoren fahren, teilweise aber auch über die Hälfte. Das ist zwar eine kleinere Gruppe, aber mehr als die Hälfte, die eben quasi davon existiert, weil Umsätze von Aggregatoren kommen. Wie siehst du es, Fabian? Ist das noch ein Add-on-Modell oder ist das schon eine Abhängigkeit, wenn man in solchen Größenordnungen unterwegs ist?
Also eine Abhängigkeit ist es mit Sicherheit noch nicht. Dafür ist einfach, auch wenn die Aggregatoren in aller Munde sind, ist nach wie vor natürlich der klassische Fitnessmarkt bedeutend größer als der Aggregatorenmarkt. Gleichzeitig natürlich die Wachstumsraten sind absolut beeindruckend und daher rührt ja auch so ein bisschen die Unruhe im Markt. Ne? Du hast schon ein paar Zahlen genannt. Bei uns, dadurch, dass wir noch so frisch mit Wellhub ja zusammenarbeiten, hat es noch keinen signifikanten Impact. Da ist es eher aus Neugier getrieben, zu sagen, was passiert da, um da auch mitzulernen, was da passiert und um es auch zukünftig dafür dann zu positionieren. Habe aber auch im Vorfeld natürlich mit dem einen oder anderen Kollegen mal im Markt gesprochen. Und da gibt es, glaube ich, so ja sehr unterschiedliche Meinungen, Eindrücke, ab wann oder warum gewisse Umsatzschwellen, Umsatzanteile eigentlich erreicht werden. Also es scheint einerseits schon so zu sein, dass vor allem Premium-Anbieter und Mid-Market-Player bedeutend höhere Umsatzanteile erwirtschaften als Discount-Anbieter. Kannst du vielleicht mit Sicherheit auch noch mal was zu sagen nachher oder das bestätigen. Also da sieht man schon einen Unterschied, ob man, also je nachdem, welchem preislichen Segment man unterwegs ist. Und dann kommt es, glaube ich, noch drauf an, wo die Studios der jeweiligen Kettenstudiobetreiber sind. Ist es in den urbanen Räumen, ist es in den ländlicheren Räumen? Und das hat einen riesen Impact dann darauf, je nachdem, wo du mit deinen Studios bist, welchen potenziellen Umsatzanteil das schon hat. Und dann gibt es natürlich auch ganz individuelle Situationen, vor allem bei auf Einzelstudio-Ebene, auch bei Ketten auf Einzelstudio-Ebene, wo das massiv schwankt. Zwischen 2% und in dem Sinne nicht vorhanden bis 50% tatsächlich. Das kommt dann sehr individuell darauf an, ob man auf einer High Street irgendwo ist, wo dann extrem viel Arbeitsbevölkerung ist, gerade bei den Aggregatoren. Und das ist ja noch der Großteil bei den Aggregatoren, das B2B-Geschäft im Vergleich zu B2C. Ja. Ich glaube, ihr seid ja die Einzigen, die B2C eigentlich in der Breite anbieten in Deutschland. Klar gibt es noch irgendwie ClassPass und noch einige andere, die auch vielleicht ein bisschen B2C machen, aber in dem Umfang ist B2B eigentlich das Thema, worüber wir heute sprechen. Ja. Und da kann es natürlich sein, wenn dann einfach eine riesengroße Zentrale der Allianz genau vor deinem Studio steht, dass dann beispielsweise du dann einen super Partner hast und dann dadurch überproportional viele Check-ins von Aggregatoren bekommst. Also da gibt es sehr viele individuelle Fragestellungen, die man sich im Vorfeld oder aber auch in der Diskussion dann, wenn man mit euch anfängt zu sprechen tut, dass man das schon so ein bisschen absehen kann. Welcher Studio wird in welcher Kategorie vielleicht auch wie gut funktionieren? Und dann haben wir das aber auch erlebt, dass dann die Aggregatorenpartner sehr partnerschaftlich damit umgehen und Empfehlungen geben, was wie wo funktionieren könnte. Und die Fragestellung, ab wann man abhängig ist, das ist natürlich dann ja spätestens an dem Punkt erreicht, wo ich mich als Betreiber, und da ist jetzt meine Betreiberbrille auf, wo ich dann nicht mehr sagen kann, wenn ich in einen neuen Vertragszyklus vielleicht gehe oder dann bespreche und dann einfach Bauchschmerzen habe, wenn ich dann im Zweifel vom Tisch aufstehen muss und Nein sage. So, und wenn man das nicht mehr kann, dann spätestens dann würde ich sagen, hat man natürlich eine Abhängigkeit.
Wenn ihr jetzt darfst du. Wie siehst du das, wenn ein Partnerstudio bei euch ist und der, nehmen wir jetzt mal so einen Extremfall, der macht über die Hälfte des Umsatzes, kommt über die Auszahlung, die ihr macht. Wie schaust du da drauf?
Also, wie schaue ich da drauf? Ehrlich gesagt, ist es für uns erstmal in den Gesprächen überhaupt nicht relevant, welchen Anteil hat jetzt hier wer. Also das ist nicht so, dass man jetzt ins Gespräch reingeht und sagt, oh, der hat 30%, der hat 10%, der hat 1%. Ja. Und deswegen behandeln wir den Partner jetzt so oder so. Ja. Also das ist keine Kennzahl für uns. Wo es anders ist, es gibt Partner, die von Anfang an sagen, ehrlich gesagt, werde ich kein eigenes Sales-Team haben. Mhm. Mein Marketing-Budget ist fast zero. Ich möchte gern mit euch wachsen. So, und jetzt, da hat man ein bisschen andere Verantwortung dann. Mhm. Die ist zwar dann auch nicht in Papierform irgendwie gegossen, ja, dass wir jetzt sagen, ja, also wir sind jetzt hier für dein Glück verantwortlich, so ist es nicht. Aber wir wissen natürlich schon so, okay, also hat jetzt da irgendwie dann 80-90% seine Besuche damit. Das gibt es. Das sind aber eher kleine Studios, die sowas mal machen, die irgendwie einen Trend aufspüren, die vielleicht auch einen Trainer, der sich selbstständig macht und sagt so, meine Expertise ist jetzt genau im Indoor-Cycling, aber ich habe jetzt keine Marketing- und Sales-Expertise, aber ich probiere es einfach mal so. Das gibt es, sind aber Randerscheinungen. So, was die Abhängigkeiten angeht, ja, im Grunde genommen bin ich ja immer von irgendwelchen Sales-Aktivitäten abhängig. Ja? Ich kann abhängig sein von der Performance meines eigenen Sales-Teams, ich kann abhängig sein von meiner Performance-Marketing-Agentur, ich kann abhängig sein von einem anderen Vertriebskanal. Ja? Also ich glaube, das Wort abhängig, ja, es ist im Grunde genommen eine Frage, wie ich mein Business gestalte. Mit was möchte ich denn wachsen? Bestimmte Kanäle brauche ich tatsächlich dann auch einfach für mein Geschäft. Ja? Ja. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr viel Flexibilität, wie ich das gestalte. Und tatsächlich, Fabian, du hast gerade gesagt, wenn ich mit Aggregatoren arbeite, dann entwickelt sich das, was die Umsätze angeht, auch sehr unterschiedlich. Ob ich jetzt in der Nähe einer Arbeitgeberzentrale bin und die arbeiten eben jetzt mit einem Aggregator und dementsprechend bekommen alle Mitarbeitenden zu einem sehr günstigen Preis die Möglichkeit, diese Studie zu nutzen, dann werde ich da sehr viele Aggregatoren-Check-ins haben. Und wenn in der Nähe gar kein Arbeitgeber ist, dann wird das wahrscheinlich deutlich weniger sein. Mhm. Also das hat natürlich einen großen Einfluss.
Ja, finde ich sehr spannend, die Ansicht. Ich habe da, also weil ich für diese Gespräche auch sehr häufig, weil die beim DSSV oder bei mir anrufen. Ich stelle immer die Gegenfrage. Hättest du, sagen wir mal, 20% Umsatz kommen vom Aggregator. Ich stelle immer die Gegenfrage und sage, hättest du diese 20% auch, wenn du nicht beim Aggregator wärst? Also quasi, ja. Ist das eine Verschiebung oder ist das was on top? Und dann sage ich die nächste Frage, okay, tust du denn etwas dafür, dass du mehr Mitglieder gewinnst? Also machst du gezielt Aktivitäten, um Mitgliedschaften zu gewinnen, um da Umsatz zu generieren? Oder sagst du, nein, ist ja diese klassische Make-or-Buy-Entscheidung. Also entweder ich investiere in meinen Vertrieb, in meinen Vertriebskanal, oder ich sage, nein, ich mache bei, ich nehme einen Partner, der das für mich übernimmt. Und dann fängt es an nachzudenken. Und ich glaube, das ist auch, was wir heute aus diesen Perspektiven mitnehmen können, dass man, bevor man der Deutsche schimpft immer gerne und meckert, ne? Und ich glaube, dass man das mal heute mitnimmt und auch einfach mal sich so selber ehrlich hinterfragt, sich an die Nase passt, über das, was ich schimpfe, tue ich denn etwas dafür, sofern ich unzufrieden bin, um es anders zu machen, oder nehme ich es in Kauf oder bewusst in Kauf, dass ich sage, hey, das ist ein zusätzlicher Umsatz, oder ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, ich baue mein Modell komplett auf Aggregatoren auf. Gibt es ja auch Clubs. Absolut. Die sagen, die arbeiten mit euch zusammen und sagen, hey, ihr guckt dafür, dass der Umsatz reinkommt. Ich kümmere mich um alles andere, was im Studio anfängt.
Das würde übrigens auch keiner machen, wenn schon irgendwie jetzt durch den Markt geistern würde, dass das dann irgendwie negative Auswirkungen hat, dass das irgendwie in den Verhandlungen schamlos ausgenutzt wird. Das würde überhaupt keiner mehr machen.
Ja. Also. Ja. Nee, also von daher auch ganz lieben Dank dafür die Einsicht, auch für dich und für alle da draußen. Also wie gesagt, ich glaube, einfach mal ehrlich reflektieren, was macht man und was sagt man und wo ist da eventuell eine Lücke, über die man nachdenken können. Eine Frage habe ich aber noch, Benjamin. Kannst du uns so eine grobe einen Durchschnittswert geben, was ihr an Ausschüttung habt oder eine Bandbreite? Oder ist das doch ein bisschen?
Nee, also das ist tatsächlich ist das gar nicht so einfach. Ja, weil wir natürlich auch extremst unterschiedliche Angebote bieten. Mhm. Also ich habe den selbstständigen Trainer, der irgendwie einen Workout im Park anbietet, und dann habe ich irgendwie wir hatten es vom Vabali, ja, die dann irgendwie ein Premium-Spa-Angebot in der zentralen Stadtlage anbieten. Die Auszahlungen, die unterscheiden sich durchaus signifikant. Mhm. Ja, und die haben ja auch beide sehr unterschiedliche Kosten. Ja, die haben beide ein sehr unterschiedliches Preisgefüge. So, dementsprechend kann so eine Auszahlung zwischen 5 und 15 Euro liegen. Ja. Hängt wirklich sehr davon ab, was hat man eigentlich auch selber für einen eigenen Marktpreis. Ja, und daran orientieren wir uns auch. Ja, was hat der Anbieter für eigene Marktpreise? Steht da immer, meine Mitgliedschaft kostet 80 Euro, aber eigentlich sind die ersten 6 Monate umsonst. Und das ist so das Powerangebot. Ja, also dann orientieren wir uns daran, so was ist jetzt so im Schnitt dein Angebot? Damit gehen wir in die Verhandlung, sag ich mal, und sagen, okay, was muss eigentlich fairerweise dann auch bei dir landen, damit du auf ein ähnliches Niveau kommst, aber immer auch mit der Maßgabe, dass wir sagen, okay, bitte auch dran denken, wir machen Marketing, wir machen Vertrieb, wir bringen neue Kunden ohne Kundenakquisitionskosten, wir übernehmen Rücklastschriften, den ganzen Zahlungsverkehr. Dafür wollen wir dann auch irgendwie 20% Kommission, sage ich mal. Mhm. Ja, so, das ist die Perspektive darauf, wenn wir die Payouts diskutieren.
Okay, nee, da spannend. Für die Einblicke. Ich möchte gerne nochmal zu unserer Einstiegsfrage, sorry, wenn ich das so auf der Bühne klauen die Aggregatoren uns wirklich die Mitglieder. Und da möchte ich, bevor wir da reingehen, möchte ich einmal gerne einen kleinen Faktencheck vorne wegschieben. Ich habe mal 2018 als Benchmark genommen, wo auf dem DSV-Event wo ich diese Aussage erstmal öffentlich wahrgenommen habe, was ich so ein bisschen,
Da war ich übrigens leider nicht dabei, aber ja, mein weiß, Team hat mir durchaus berichtet.
Dein Team war dabei, die waren auch, das tat mir auch echt super leid, weil, ja, also Meinungen darf man gerne äußern, aber das war schon eher so als Angriff formuliert. Nichtsdestotrotz, 2018 10,6 Millionen Mitglieder in der Branche, Stand 24 11,7 Millionen. Das heißt, es sind über 1 Million Mitglieder dazugekommen. Wenn was geklaut worden werde, dann wäre das irgendwo ein netter Effekt. Aber am Ende ist es so, also auch in dieser Zeit, und es war ja auch davor, die Branche ist gewachsen und immer die Mitgliedschaften mit den Verträgen ist mitgewachsen. Also da haben wir, jetzt sage ich erstmal nichts, wo wir sehen, da ist ein Rückgang. Was man parallel einmal dazu beobachten könnte, ist die sogenannten Mitgliederäquivalente aus Aggregatoren. Die sind auch gewachsen, sehr stark. Da haben wir im letzten Jahr allein 480.000 wenn diese Berechnung als Fakt angenommen wird. Genau, von daher unterm Strich rein aus den Zahlen raus ist es eher ein komplementäres Produkt und keins, was sich kannibalisiert auf einer Netto-Betrachtung. Und jetzt nochmal zu dir, Benjamin, darfst du einmal Vorlage geben. Ist das aus deiner Sicht auch so, dass ihr da Menschen habt, die ihr sonst nicht reinbekommen werdet, oder ist es so, dass ihr in den Firmen, wo ihr reingeht, die Leute anspricht, die vielleicht Lust auf Bewegung haben? Oder habt ihr da auch irgendwie Nachweis, dass ihr, ich sag mal, die Couch Potatoes, oh Gott, aus der IT-Abteilung oder so, jetzt habe ich was Böses gesagt. Also, egal. Also, die inaktiven Mitarbeitenden.
Du darfst dich nicht immer aufzureden. Also, das lasse ich mal unkommentiert. Aber auf jeden Fall. Also ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir beispielsweise von unseren Mitgliedern hören, dass 15% sagen, wir haben vorher überhaupt keinen Sport gemacht und wir haben jetzt überhaupt den Weg zu körperlicher Bewegung gefunden über unser Produkt. Ich glaube, die Arbeitgeber spielen tatsächlich da eine sehr große Rolle. Ja, also das fängt erstmal damit an, dass sie durch die Bezuschussung Sport, aber nicht nur Sport, sondern Yoga, Meditation, bitte ein weites Feld an Wellbeing-Themen betrachtet, viel günstiger machen, viel erschwinglicher machen für die Belegschaft. Es führt dazu, dass das ein Thema ist, ja, dass man sich in der Mittagspause darüber unterhält, über den Benefit, wen nutzt du denn, wohin gehst du denn, sodass es auch ich möchte nicht sagen, unangenehm ist, wenn man da nicht mitreden kann. Mhm. Aber so ein bisschen versuchen wir das tatsächlich schon auch zu kreieren, ja, durch Gesundheitstage, durch Aktionen, durch ja, auch Aktionen, bei denen wir die Mitarbeitenden anregen, ihre Kollegen darauf aufmerksam zu machen, zu werben, weil wir glauben, dass nur durch eine Kultur in einem Unternehmen tatsächlich so ein Benefit dann auch genutzt wird und dann zu einer höheren Aktivierungsquote führt. Und das ist ja bei uns auch der Fall, wenn wir mit einem Arbeitgeber einen Vertrag machen, dann haben wir ja so einen zweistufigen Sales-Prozess. Das heißt, wir haben jetzt erstmal das Unternehmen überzeugt, überhaupt diesen Benefit zu bezuschussen. Und der zweite Schritt ist, jetzt müssen aber wirklich alle Mitarbeitenden davon erfahren. Manche kennen dieses Produkt noch gar nicht. Das heißt, sie müssen auch wirklich darüber informiert werden, dass es so etwas gibt. Und da fängt dann bei uns nochmal ein ganz eigenes Team an, eben Menschen zu aktivieren. So, und wo landen wir dann? Wir landen dann bei Durchdringungsaktivierungsraten zwischen, ich sag mal, 20% oder auch 50%. Das hängt total davon ab, welches Unternehmen das ist. Aber wir reden wirklich auch von Unternehmen mit irgendwie 10.000 Mitarbeitern, die schaffen, auf 50% zu kommen, weil es einfach gang und gäbe ist, weil einfach alle darüber reden. Das sind hauptsächlich dann Unternehmen in urbanen Lagen, muss ich sagen, ja, die eine große Auswahl haben, die dann auch verschiedenste Studios nutzen. Aber das ist dann schon auch krass. Und da haben die keinen anderen Benefit, der so eine Durchdringung hat. Ja? Also da so viele kommen auch nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass sie jetzt irgendwie alle sagen würden, ja, das Deutschlandticket wird mehr nachgefragt. Also da sind wir dann sehr stolz drauf. Und ich glaube, solche Zahlen können dann schon auch zeigen, dass wir viel mehr Menschen aktivieren können, als es jetzt sozusagen mal im Bundesdurchschnitt dann der Fall wäre. Mhm. Also das ist, glaube ich, der große Hebel. Und ich glaube, man kann auch mit vielen Betreibern sprechen, die uns nutzen und die mal fragen, so, hast du das Gefühl, da kommen irgendwie Leute rein, die vorher irgendwie nicht da waren? Da haben wir insbesondere im Premium-Segment, weil wir da vorhin auch mal drüber gesprochen haben, die merken schon sehr, dass auf einmal deutlich jüngere Leute sich vielleicht auch leisten können, hier die Premium-Kette zu nutzen, als es vorher der Fall war. Klar, die Bezuschussung macht's auch möglich, aber sorgt einfach auch dafür, dass da mehr Traction reinkommt und auch Studios dann auch expandieren entsprechend.
Okay, dann fragen wir doch mal einen. Also gut, ist jetzt noch nicht so lang der Erfahrungszeitraum, aber was für Leute kommen denn da rein?
Ja, also wir sind seit Oktober dabei, deswegen können wir da jetzt noch nicht irgendwie von der Sample Size irgendwie statistisch was ableiten, auch wenn wir sehr datengetrieben sind, dass wir dann sagen können, okay, da findet eine Abwanderung, eine Zuwanderung statt. Wir beobachten das. Das ist mit Sicherheit wahrscheinlich auch noch nicht mal innerhalb dieser 12 Monate, die wir jetzt mal an den Start gehen mit Wellhub, wird das nicht voll ersichtlich sein. Aber klar, man spricht mit dem einen oder anderen Betreiber da natürlich da draußen, die auch schon ein bisschen mehr Erfahrung haben und die bestätigen eigentlich so ein bisschen das auch, was Benny gesagt hat, dass es unterm Strich schon ein Nettozuwachs ist. Also das sagen ja auch alle Faktenzahlen, sei es jetzt die Studien, aber auch die Erfahrungswerte der Kollegen im Markt, große und mittelgroße Ketten, mit denen ich so gesprochen habe, dass die unterm Strich schon einen Nettozuwachs haben, was ja gut ist. Die Fragestellung wäre natürlich, okay, wenn es jetzt diese Aggregatoren nicht geben würde, wie viele davon würden trotzdem irgendwie kommen? Aber das ist alles eine theoretische Diskussion. Am Schluss gibt es Aggregatoren und ich glaube schon, dass sie über diesen B2B-Arm vor allem auch schon durch ihren Vertrieb auch innerhalb der Firmen, den man ja auch aktiv betreiben muss, du hast ja da wirklich beeindruckende Zahlen gesagt, dass es ja dann nicht mit dem Rahmenvertrag dann endet, sondern dann auch die Aktivierung innerhalb der Firmen stattfinden muss. Und da hängt ja auch der Erfolgshebel. Und wenn ihr das gut hinbekommt, dann ist es ja letztendlich schon eine Win-Win-Situation. Das muss man unterm Strich sagen. Ob es dann, man gibt natürlich irgendwie das 8 von 10 auf jeden Fall netto Zuwachs sind von Mitgliedern und dann vielleicht, selbst wenn es 5 von 10 sind, ist es immer noch netto Zuwachs letztendlich. Ja, so. Man muss natürlich als Betreibersicht, aus Betreibersicht dann für sich definieren, okay, was macht Sinn? Ich meine, du hast die Premium-Anbieter gerade gesagt und dass die dann teilweise auch jüngeres Publikum haben, weil es dann wieder erschwinglicher für die wird. Andersrum betrachtet, muss man, glaube ich, dann als Betreiber für sich sagen, okay, wann findet eigentlich eine eigene Preisdiskriminierung statt? Also für uns war zum Beispiel total wichtig, dass die Unit Economics auch einfach passen als Checkout, Payment Checkout von dem Aggregator, den wir bekommen, ob das quasi auch nicht eine Unterwanderung der eigenen Preise von uns ist. Mhm. Das ist im Discount-Bereich, glaube ich, ein bisschen einfacher vielleicht darzustellen, weil Preis-Leistung bei uns natürlich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Aber wir haben uns einfach letztendlich aus Ausgangsbasis erstmal angeguckt, okay, wir nehmen unseren gesamten Umsatz und teilen den durch alle Check-ins, die wir im Jahr haben, um dann erstmal eine Basis zur Diskussion mit den Aggregatoren zu haben. Und die Zahl, die dann dabei rauskam, da haben wir gesagt, okay, da können wir erstmal starten zu diskutieren. Ja, natürlich macht ihr auch Vertrieb und dann haben wir keine, sagen wir, Vertriebskosten, Marketingkosten, Google SEO, dies, das. Also da gibt es natürlich jede Menge Nebeneffekte, die man da noch reinrechnen muss. Ne? Gleichzeitig haben wir natürlich aus einer CapEx-Perspektive ein wahnsinnig hohes Risiko, dass wir da jedes Mal eingehen und auch lange Mietverträge, die nicht gerade ohne Kosten verbunden sind. Also da gehen wir natürlich auch ein gewisses Geschäftsrisiko ein, aber ihr habt dann wiederum andere Geschäftsrisiken. Also irgendwo ist das schon dann eine Partnerschaft, auch eine Kooperation. Und da muss jeder Betreiber für sich selbst rausfinden, ab wann es Sinn macht. Ne? Und ich kann nur daran appellieren, dass man zumindest nachhaltig am besten keine Preisdiskriminierung bei sich selber macht, weil sonst wird es langfristig ein Problem. Und dann kippt das irgendwann auch garantiert in eine Abhängigkeit, weil auch da wieder der Nutzer entscheidet. Und wenn der Nutzer ist, der ist ja heutzutage informierter denn je, ja, durch das Internet, durch Blogbeiträge, durch KI, also Informationen gibt es zuhauf und da muss man gar nicht viel recherchieren und dann findet man doch den ein oder anderen Anbieter im Markt, wo es teilweise deutlich günstiger ist, selbst über den B2C-Arm in ein Fitnessstudio zu gehen und dann regelmäßig zu trainieren, als wenn ich mich direkt anmelde. Und da ist natürlich für mich, also da stelle ich mir aus Betreiberperspektive die Fragestellung, wie kann das passieren? Ja.
Ich glaube schon wesentlich ist tatsächlich, dass ich verschiedene Premiumstufen habe, ja, bei den Aggregatoren auch. Also, dass ich verschiedene Mitgliedschaften habe und mir als Betreiber selber überlege, so, welche Leute sollen denn eigentlich zu mir in die Studios kommen? Ja, also nicht so eine One-Fits-All-Solution, sondern dass ich sage, okay, ich liege im Preissegment von 40 Euro im Monat. So, was erwarte ich denn, was dann so eine Aggregatorenmitgliedschaft kosten sollte, damit es für mich okay ist, damit ich ein gutes Gefühl habe und nicht glaube, dass dann irgendwie vielleicht die falschen Leute zu mir in die Clubs kommen. Ja, und da habe ich ja die Wahl. Ja, also, du hast es gesagt, Wellhub. So, die haben verschiedenste Mitgliedschaftsstufen.
Ja.
Und dann kann ich mit denen sprechen, so, wo möchte ich rein, wie weit darf es nicht runtergehen, ja. Und damit kann ich auch steuern, wie viele Leute eigentlich kommen sollen,
ja.
Weil, umso höher ich mich positioniere, umso kleiner wird natürlich der Kreis, das ist ganz normal, weil es einfach teurer auch wird. Aber so habe ich auch Steuerungsmöglichkeiten, um den Traffic zu kontrollieren.
Für manche ist es auch ein super Startbasis, es auch wirklich als Lead-Generator ein Stück weit zu nutzen, dass man sagt, okay, ich habe hier einfach am Studio. Als Studiobetreiber hast du Anfangsverluste erstmal, massive Anfangsverluste, wenn du ein neues Studio aufmachst, dann sind die Fixkosten da, aber die Umsätze noch nicht da. Dann kann Aggregatoren Umsätze auch, kann man ja temporär erstmal machen, sind natürlich eine super Starthilfe, gar keine Frage. Oder ihr kriegt mit Sicherheit auch Nutzer rein, die sagen, ach, ich mache vielleicht nur ein oder zweimal die Woche, das wäre ja schon viel, oder einmal die Woche, ein, zweimal im Monat nur Fitness und dann lohnt es sich für diese Person auch gar nicht, eine direkte Mitgliedschaft zu machen.
Absolut.
Weil sie dann doch noch schwimmen regelmäßig geht oder bouldern oder verschiedene andere Facilities von euch aufsucht und dann kann das natürlich Sinn machen und da einen Nutzer zu finden, der dann zwei, dreimal den Check-in macht bei dem Betreiber, wo man dann einen Teilumsatz generiert, den man sonst nie bekommt, weil die Person wahrscheinlich auch nie einen direkte Mitgliedschaft dann eingehen würde bei dir.
Ist tatsächlich eine große Zielgruppe. Ja. Ist genau so, dass ich, weiß nicht, ich habe Klettern als Hauptsport, aber jeder weiß, dass eigentlich Yoga zum Stretching danach, Fitness für den Muskelaufbau hilfreich wäre. Ich würde mir aber nicht jetzt eine Mitgliedschaft noch on top holen, weil es mein Budget vielleicht einfach nicht hergibt oder weil ich mich nicht irgendwo binden möchte. Aber zweimal
ich sehe es auch viel bei im Triathlonsport ist das viel. Die gehen halt regelmäßig schwimmen, dann gehen die draußen laufen. Aber Krafttraining ist relevant wichtig auch in dem Spektrum. Und dann brauche ich halt ein Gym oder eine Gym-Infrastruktur. Ne?
So. Ja, definitiv. Ich finde, also ich hatte auch viele Gespräche zu dem Thema, auch mit kleinen, aber auch mit großen, die halt auch gezielt halt dann auf Aggregatoren, Menschen, die über einen Aggregator kommen und sagen, okay, die wollen sie umwandeln in Mitglieder. Klar, gibt's auch sicher ein paar Abwanderungen, die sagen, hey, cool, dann gehe ich in über Aggregator rein. Ich glaube aber, dass diese Effekte, das muss man einfach beobachten, wie es ist und für sich selber vor allem entscheiden, okay, passt das zu mir, welchen Mehrwert habe ich daraus oder dann auch überlegen, welchen Mehrwert möchte ich haben und den entsprechend sich zu positionieren.
Darf ich da kurz was zu sagen,
Janosch? Du darfst zu allen, deswegen bist du hier. Sag was.
Ich wollte schon zu B2B. Ja, ich wollte, weil du gerade zu Lead-Generierung angesprochen hast, ne? Und die dann, also ich glaube, da muss man schon noch mal ganz kurz transparent sagen, wenn ich als Mitarbeitender eine Mitgliedschaft bezuschusst bekomme vom Arbeitgeber, ne, und der bezahlt die Hälfte, ist es die Mühe aus meiner Sicht nicht wert, ja dann die Mitglieder da anzusprechen und denen zu sagen, hey, schließ doch bei mir jetzt einen Vertrag ab. Es macht ökonomisch überhaupt keinen Sinn für das Mitglied. Was aber total Sinn macht, ist, das sind Leute, die geben jetzt auf einmal weniger aus für Fitness, als sie vielleicht bereit wären zu zahlen. Und diese Leute, die sind offen für Personal Training, die sind offen für Zusatzangebote in den Clubs. Das heißt, das ist aus meiner Sicht der Riesenhebel. Ja, das ist natürlich auch nicht
Zusatzverkäufe.
Zusatzverkäufe. Das ist natürlich auch nicht für jede Studioinfrastruktur genau der heilige Gral, weil das ist personalintensiv. Ich muss überhaupt erstmal die passenden Zusatzangebote haben. Ich muss an die Leute rankommen. Dennoch, es gibt viele Betreiber, die das für sich erkannt haben und die das nutzen, ja, und die da tatsächlich die Zusatzverkäufe entsprechend haben. Das kann auch Massage sein. Da gibt es wirklich ganz verschiedene Modelle. Wir versuchen das tatsächlich in der Zukunft auch technisch zu vereinfachen, ne, damit die Angebote direkt auch beim Check-in den Mitgliedern ausgespielt werden. Aber das ist aus meiner Sicht so die große Möglichkeit, wirklich den, sag ich mal, den Warenkorb mit diesen Mitgliedern zu vergrößern.
Ich möchte dir danken, Benjamin, weil du hast die perfekte Brücke zu unserem nächsten Thema geschlagen. B2B und B2C. Und bei B2B gebe ich dir total recht, da gibt es eben das Thema, das wird subventioniert vom Arbeitgeber und dann wäre Zusatzverkäufe eine Option. Bei B2C ist es ja so, dass der Endverbraucher quasi das selber bezahlt in bei euch, bei Urban Sports Club, und dann aber eine Auswahl hat. Und da kann man schon, also da ist vor allem das Thema, was Fabian hatte, dieses Thema Pricing, also macht mein Preis im Vergleich zu dem Preis, den Urban Sport hätte, macht er Sinn, da muss man einmal durchrechnen, das macht aber in vielen Fällen Sinn. Trotzdem vielleicht nochmal, Benjamin, aus deiner Sicht B2B, B2C, einmal grob aus deiner Sicht Vor- und Nachteile und auch welcher Part ist jetzt bei euch der größere oder wohin mehr Fokus drauf legt? Oder sind das wie gleich zu behandelnde Bereiche?
Nein, es sind nicht ganz gleich zu behandelnde Bereiche. Also der B2B-Bereich, der wächst schon deutlich dynamischer. Ja, wir sind etwa bei 55% B2B-Mitglieder, 45% B2C-Mitglieder. Wir hatten es vorhin von den Trends, ja, die gerade bei Arbeitgebern auch dafür sorgen, irgendwie Sport zu subventionieren, Gesundheit in den Fokus zu bringen. Was auch der Fall ist, wenn sich ein Arbeitgeber mal entschieden hat, diesen Benefit einzuführen. Und wenn dann 30-40% den Benefit nutzen, dann wird der nicht so schnell wieder weggenommen. Ja, das heißt, was so Mitglieder-Retention angeht, ist das B2B-Produkt auch für Aggregatoren noch mal attraktiver. Ja, wenn ich einmal einen Kunden überzeugt habe, was sehr lange dauern kann, ja, den Sales-Zyklus bitte nicht unterschätzen. bis man mit einem DAX-Unternehmen soweit ist, dass sie das machen, da vergehen Monate oder auch mal Jahre. Aber wenn sie sich dann dafür entschieden haben, dann binden sie sich auch in der Regel langfristig. Ne? Und das macht das Modell dann auch auf der B2B-Seite sehr attraktiv. B2C kennen die Betreiber selber. Ist auch ein Retention-Game. Das heißt, ich muss wirklich dafür sorgen, dass meine Mitglieder happy sind, dass die lange dranbleiben. Urban Sports bietet flexible, aber auch mittlerweile tatsächlich Laufzeiten an in dem Bereich. Und auch hier haben wir am Anfang nicht gemacht. Wir haben nur die monatlichen Mitgliedschaften gehabt, aber wurden eigentlich vom Kunden, vom Markt dahingetrieben, dann eben auch mal eine längerfristige Mitgliedschaft anzubieten. Machen wir, wird auch gut angenommen, aber uns immer die deutliche Mehrzahl nimmt Monatsverträge. Der Vertrag, der bei uns am meisten im B2C-Bereich verkauft wird, ist so die Klassik-Mitgliedschaft, kostet 75 Euro im Monat. Und da kann ich mich ja schon mal als Betreiber auch dran orientieren. Ja? Also wenn meine Mitgliedschaft, sagen wir mal, 40 Euro kostet, dann weiß ich, ist da schon ein gewisser Abstand zu der 75 Euro Mitgliedschaft von Urban Sports Club. Das heißt, da werden nur Leute wirklich zu dieser flexiblen Mitgliedschaft greifen, die wissen, ich werde verschiedene Studios nutzen, kann mich vielleicht nur für einen Monat festlegen, weil vielleicht bin ich auch nur einen Monat in der Stadt. Das macht keinen Sinn für jemanden, der immer ins gleiche Studio geht. Ja, und das sind auch nicht die Kunden, die wir haben, beziehungsweise sind das die Kunden, die als erstes dann auch von uns wieder gehen, weil sie natürlich auch merken, ich gehe immer ins gleiche Studio, es ist für mich wesentlich günstiger, dann dort eine Mitgliedschaft abzuschließen. Ja, das heißt, das B2C-Produkt ist gemacht für Menschen, die diese Vielfalt wollen, die Abwechslung brauchen, und dementsprechend aber auch bereit sind, dafür mehr zu bezahlen.
Fabian, Du hast zwar noch nicht so viel Erfahrung, stell die Frage trotzdem.
Ja.
Magst du lieber die B2B-Mitglieder, die reinkommen, oder die B2C-Mitglieder? Oder B2C habt ihr überhaupt schon?
Also ich glaube, da nochmal zur Markteinordnung, es gibt ja die vier oder drei großen.
Ja.
Und Benny, ihr seid, glaube ich, die einzigen, die wirklich signifikant B2C-Anteil haben. Also die anderen haben sich immer schon auf B2B konzentriert.
Ja. Ne?
Zeigt ja auch die Dynamik scheinbar im Aggregatorenmarkt, dass das eigentlich das Wachstumssegment ist und das Potenzial ist. Also bei uns ist auch so, dass wir B2C für uns der erstmal ausschließen derzeit, ne, weil wir sagen, okay, das ist unser Kerngeschäft.
Ach, ihr habt die gar nicht.
Kernkompetenz, ne? Wir, wie gesagt, nur Wellhub haben wir im Portfolio und ihr seid noch technisch noch nicht so weit, dass ihr quasi den B2B-Arm von Urban Sports Club innerhalb von Wellhub irgendwie einführen könnt, seid ihr wohl dran, aber das ist noch nicht der Fakt, obwohl es schon irgendwo eine Firma ist. Ne? Ja. Aber genau, Wellhub ist rein B2B und deswegen haben wir uns jetzt erstmal auch dafür entschieden und glauben auch, dass, sagen wir mal, als mittelgroße Fitnessstudio-Kette, wir haben ja jetzt 20 Studios, über 100.000 Mitglieder, da nochmal einen eigenen Firmenfitnessvertrieb aufzubauen, das ist wirklich, wirklich ein Stück arbeiten. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und du hast es ja gerade schon mal angesprochen, dass wenn ihr in Kontakt geht mit einem DAX-Unternehmen, also das ist, glaube ich, schon ein dickes Brett, was man da bohren muss. Und fairerweise, vielleicht hätten wir irgendwo in Köln eine Chance, wo wir da eine gute Präsenz in der Stadt haben. Aber selbst da hätten, wenn wir da anklopfen würden, ganz schwere Karten, überhaupt an die relevanten Stellen zu kommen und dann auch mit unserem Angebot zu überzeugen. Also und dann die ganzen Rechtsterms etc. in Rahmenverträge zu gießen. Also da müsste ich schon eine Fachabteilung für haben dann letztendlich, die ich dann aufbauen muss, bezahlen muss. Und dann musst du dir natürlich die kaufmännische Frage stellen, make it, also ob man es dann sich einkauft über die Aggregatoren, make or buy, oder ob man es selber macht. Und da ist unser Weg als in unserer Größenordnung definitiv der richtige Weg, das auszulagern an die Aggregatoren. Ja. Insofern B2B ja, B2C nein.
Um das zu ergänzen, du kannst bei Open Sports Club ja auch jederzeit als Studio das zum Beispiel wählen. Ne? Du kannst ja sagen, ich nehme nur B2B-Mitglieder. Ich nehme nur B2C-Mitglieder. Auch das gibt es. Es gibt ja noch den ein oder anderen Betreiber, der sagt, ich habe mein eigenes Firmenfitnessmodell. Vielleicht bin ich auch.
Das ist aber die Ausnahme, oder?
Das sind keine Ketten.
Ja.
Wobei, doch eine Kette.
Okay.
Aber das sind eigentlich Einzelbetreiber, die, die sagen hier, ich habe mit den zwei Unternehmen vor Ort, habe ich meine Verträge, aber B2C, da nehme ich gerne die zusätzliche Kundschaft mit. Ja? Also ich habe diese Flexibilität und es ist jedem frei, das zu steuern, entweder über die Mitgliedschaften, über die Premium-Tiers, wie wir sie nennen, ja, also dass ich da ein bisschen Einfluss drauf nehme, wie viele Leute kommen sollen oder ob ich B2B und B2C unterscheide.
Sehr spannende Insights, Dankeschön. Ich möchte noch mal ein bisschen nach vorne in die Zukunft schauen. Wird es in 5 oder 10 Jahren noch Studios geben ohne Aggregatoren? Ich fange mal bei Fabian an.
Ja, wird es, glaube ich, noch geben, definitiv. Also es wird natürlich weiterhin das Muster erkennbar sein, was wir jetzt schon haben. Also die Durchdringung bei den Ketten ist 80%. Wenn wir jetzt mal die Top 10 der Fitnessstudio-Ketten uns auch anschauen, dann ist abgesehen von Fitix nach meinem Verständnis und von der Fitzenmeier-Gruppe sind alle schon irgendwo in der Partnerschaft mit Aggregatoren. Entweder haben sie alle ongeboardet oder nur einzelne Anbieter. Also die ASG Group hat zum Beispiel eine Exklusivität mit Wellhub. LifeFit Group hat eine sehr starke Partnerschaft mit eGym, Wellpass. Und da muss halt jeder gucken, wie er damit umgeht. Ne? Aber ich glaube schon, dass der ein oder andere noch sagt, nee, möchte ich nicht, brauche ich nicht, weil das sich ein Stück weit vielleicht leisten kann oder es kategorisch ausschließt aus höchst individuellen Gründen. Es gibt auch Fitnessstudio-Betreiber, die haben einfach so volle Studios. Da nochmal on top was draufzulegen, muss sich jeder dann, du verbrennst ja ein Stück weit auch vielleicht deine eigenen Mitglieder, weil irgendwie spricht sich das ja schon auch rum. Warum sind jetzt auf einmal 10-20% mehr Nutzer in den Studios? Das merkst du schon. Ne? Also das merken wir auch. Und da haben wir natürlich Studios, wo wir es natürlich überhaupt nicht bräuchten. Und bei manchen Studios, gerade die vielleicht auch ein bisschen jünger sind, da ist es schon verträglich. So. Insofern glaube ich schon, dass es in 5 Jahren auch noch im Markt einzelne Player gibt, die sagen, nein, zu Aggregatoren und Co. Das glaube ich schon, ja.
Okay.
Das ist ein guter Punkt, dass ich auch einzelne Studios, also wenn ich 10 Studios habe, kann ich auch sagen, ich nehme nur 8 rein, weil 2 sind eh alle Kapazitäten. Absolut. Nö, ich bin bei Fabians Aussage. Es wird auch in der Zukunft noch Anbieter geben, die sagen, nee, ich hab ein Konzept, vielleicht mit dem ich ganz alleine unterwegs sein will. Ich will nicht diesen zusätzlichen Kundenstrom haben. Das wird es geben. Ich glaube, es werden weniger. Ich glaube, also wenn ich mir das anschaue, so Jahr für Jahr wird die Anzahl der Studios, die mit uns zusammenarbeiten, größer, und zwar deutlich größer. Wir sind jetzt, glaube ich, mit Wellab zusammen bei 16.000 in Deutschland. Wir haben ambitionierte Wachstumsziele und das ist dann eher eine Frage der, wie viele Vertriebler wir haben, ja, als dass jetzt da die Studios irgendwie alle einem die Tür zumachen. Ja.
Bei 16.000 dann... Aber
das ist komplett unsere Definition von
Gesundheit. Du hast jetzt die 9000 Fitnessstudios deiner Eckdatenstudie wieder im Kopf. Ja, das funktioniert nicht.
Nee, mit den, das ist ja dann Germany Active, wo auch die Schwimmbäder und die Boote. Ja,
genau.
Die dann alle so mit reinkommen. Genau. Dann haben wir ja auch ich sag mal, das hatte Fabian ja vorhin schon gesagt, ab einer bei einer Größe, ich sag mal, wie Fabian mit 20 Clubs, da macht es Sinn, weil dieses Firmenfitness einfach viel zu mächtig ist, um das flächendeckend zu machen. Wie siehst du das, wenn wir jetzt immer größere Player kriegen, also All-Inclusive kauft viel, LifeFit Group kauft viel, Basic Fit ist jetzt, weiß man noch nicht genau, was die mit CleverFit machen, aber das wird ja auch ein größeres Konstrukt. Hast du da, oder macht ihr euch da Gedanken, ob die mal selber auf die Idee kommen, nee, wir machen jetzt was Eigenes? Oder sagst du, nee, da haben die Aggregatoren schon so viel Vorsprung, was diese Connections zu den Arbeitgebern angeht, das wird schwierig aufzuholen, wenn eine große Kette, ich sag mal, wenn jetzt mal jemand in Richtung vierstelliger Studioanzahl kommen würde und sagt, nö, ich mach das jetzt selber, ich brauche da keinen Partner mehr.
Das sehen wir tatsächlich nicht als Risiko für uns. Okay. Weil, und Fabian hat es auch gerade schon angesprochen, also diese flächendeckende Abdeckung, die ich wirklich brauche, damit es für Arbeitgeber wirklich attraktiv ist, damit sie so ungefähr jedem aus der Belegschaft ein Angebot machen können für diesen Benefit, die kann eigentlich kein Einzelanbieter anbieten. Denn am Ende wird auch, wenn selbst ein Anbieter jetzt 1000 Standorte hätte, dann würde er höchstwahrscheinlich 1000-mal das gleiche Konzept auch anbieten. Ja? Und wir haben es ja gerade davon gehabt, die Leute, die aber schwimmen wollen, Yoga machen, irgendwie Outdoor-Workouts, die werden alle dann nicht abgeholt. Die habe ich aber alle in meiner Belegschaft. Das heißt, ich brauche da diese große Vielfalt und diese Vielfalt abzubilden, macht eigentlich für einen Betreiber keinen Sinn, weil das so divers ist, dass ich meiner Meinung nach, ja, ich wäre lost in space, weil ich mich nicht konzentrieren kann auf ein einzelnes Modell und das dann wirklich gut exekutieren kann, sondern die Workouts und jetzt muss ich noch ein Schwimmbad auf die Beine stellen. Macht keinen Sinn. Deswegen glaube ich nicht, dass Firmenfitness auf einmal dann von einer großen Kette irgendwie abgelöst wird. Ja, also das ist aus meiner Sicht, ist da unser Modell schon
ist robust,
hier zu bleiben. Und diese Konsolidierung, ich meine, die ist jetzt auch keine Überraschung. Die haben wir natürlich auch in anderen Märkten ja schon lange gesehen. Der Fitnessmarkt war da eher jetzt, würde ich sagen, eher ein bisschen später dran.
Es ist ja eher andersrum, dass ich glaube, dass diese Konsolidierung euch sogar gut getan hat, in dem Sinne, dass natürlich, wenn wir jetzt uns auch nochmal die Top Ten irgendwie vor Augen rufen und dann so die größten vier Ketten sind ja ALG Group an 1, dann haben wir FitX an 2, dann haben wir mit Sicherheit jetzt, wird ja jetzt demnächst rauskommen, LFG und All Inclusive, das sind so die vier großen auch eigenbetriebenen Fitnessstudio-Betreiber und davon machen ja drei nur mit und FitX sind die einzigen, die da jetzt nicht mitmachen und ein Stück weit haben die ja auch den Markt auch ein bisschen geebnet, also in dem Sinne, dass sie ihre Studios mit aufgemacht haben, ne? Teilweise exklusiv, jetzt RSG zum Beispiel mit Wellhub, aber trotzdem haben sie sich erstmal den Aggregatoren geöffnet. So, wenn wir jetzt Parallelen in anderen Märkten auch vielleicht mal aufmachen, das ist mit Sicherheit auch interessant. In den Niederlanden ist es ja so strukturiert, dass Basic Fit die klare Nummer 1 ist und dann kommt Sport City, auch eine klare Nummer 2. Wenn man sich da unterhält, dann da spielen Aggregatoren bei Weitem noch nicht die Rolle, wie das jetzt bei uns ist. Ja, so. Gibt aber auch das absolute Extrembeispiel in Polen. Ja, also mit Benefit Systems, ne, also da, das ist schon mal nochmal eine Evolutionsstufe oder beziehungsweise zwei Evolutionsstufen drüber. Da ist es so, dass, ich glaube, die haben klassisch als Aggregator angefangen, dann haben sie teilweise auch mal Studios und kleine Ketten dazu gekauft. Und mittlerweile ist es sowohl im klassischen stationären Bereich, die Nummer 1 Benefit Systems im polnischen Markt und aber auch übergreifend mit ihrem Aggregatorenmodell. Das sind so eine Kennzahl, die habe ich jetzt nicht direkt verifizieren können, aber laut Gerüchten oder zumindest laut Berichten, dass 2/3 aller Mitglieder in Polen über Aggregatoren kommen.
Mhm. Ja. Ich war ja gerade in Warschau.
Ja, also du hast gar keine Chance, ja, ohne die Aggregatoren im polnischen Markt. Ich glaube, da gab es ja auch die ein oder andere Expansionsversuch deutscher Fitnessketten, die es mal versucht haben rüberzuwagen. Da gibt es jetzt keine mehr großartig. Ja. Ja. Ja, hast, also das hat ja auch seine Gründe.
Genau, du hast nochmal die Gesetzgebung, also kleiner Exkurs, also du hast die Gesetzgebung ist nochmal anders. Der Arbeitgeber muss 100 Knirsch-Slotti, also das sind so 40 Euro, muss er ausgeben, wenn er mehr als 20 Mitarbeiter hat, also Festangestellte. Mhm. Deswegen wird auch viel so freiberuflich angestellt, weil die sagen, da kommen zu viele Hürden, aber er muss das auf jeden Fall ausgeben, ist kein optional wie in Deutschland. Und dann kam halt Benefit Systems und hat gesagt so, ey, gib die Slotty zu uns, hat dann tolles Angebot und so wurde das halt nochmal staatlich forciert und dann kam Benefit halt drauf, hat gesagt, warum geben wir es den Clubs? Wir können es uns ja selber geben, wir machen eigene Clubs. Ja. Es gibt mittlerweile noch einen zweiten Aggregator, ein Privater, der kommt aus dem Medical-Bereich.
Ja, Kato. Medicover.
Ja, Medicover, genau. Und die polnische Regierung hat gesagt, ey, guck mal, wir Dovis, wir machen eigentlich einen staatlichen Apparat, weil das Geld, das wir rausgeben, können wir uns auch selber geben, wo Polizei, Beamten, Post ist noch staatlich in Polen, wo sie sagen, das geben wir uns wieder selber zurück, was aber im Prinzip das gleiche ist wie Benefit System. Ja. Aber richtig, in den urbanen Städten hast du keine Chance, haben die gesagt, du brauchst einen Aggregator in Polen. In ländlichen Bereichen ist das ein bisschen anders. Klar. Aber wie gesagt, also.
Aber es hat schon einen ganz anderen Impact ganz in Polen. Ne? Und ich glaube, da sind wir dem holländischen Markt nach wie vor ein bisschen näher.
Definitiv.
Auch wenn wir weiter sind durch die Durchdringung, weil einfach, wie gesagt, die großen Player auch ihre Studios schon geöffnet haben im Großteil, als der polnische Markt. Also das. Da sehe ich auch nicht den deutschen Markt fairerweise. Ne?
Da muss ich auf jeden Fall auch nochmal einhaken, denn, weil du gerade gesagt hast, Evolutionsstufen. Das sehe ich tatsächlich nicht, dass es Evolutionsstufen sind, dass dann auf einmal morgen dann 2/3 eben der Mitglieder von den
Aggregatoren. Nee, die Gefahr sehe ich auch nicht in Deutschland.
Ja. Das ist in Polen einfach die Gesetzeslage, dass Arbeitgeber gezwungen sind, Gesundheit und Sport zu fördern und dieses Budget einfach da ist. Das hat zu der Lage geführt, wie sie dort ist. Ja. Aber das ist nicht das Modell, was wir sonst jetzt auch mit Wellhub gleich mal global sehen, dass es diese Reise einnimmt. Ja. Also wir werden keine Studios betreiben. Das kann ich schon mal sagen.
Okay, das war die eine Frage. Die andere Frage, soll der DSV aufhören, die Regierung aufzufordern, Sport zu fördern, weil dann würde das ja potenziell eintreten? Ich glaube
nicht. Für Aggregatoren wäre es ja super, ja. Das ist ja eher aus der Betreiberperspektive.
Ja, nee, also DSV wird weitermachen oder Germany Active. Aber ich, wie gesagt, anderer Markt, andere Gegebenheiten. Ich glaube, Polen jetzt als Schreckgespenst zu nehmen, ich glaube, das wäre ein bisschen Äpfel mit Bieren vergleichen. Benjamin, hast du einen Wunsch an die Branche, an die Betreiber, an die Partner, an was du gerne anders hättest?
Also was ich gerne anders hätte oder sagen wir es mal so, was ich mir einfach wünsche für uns alle, ist wirklich dieses Besinnen auf unseren Zweck, ja, auf unseren Purpose, dass wir alle gemeinsam mehr Menschen aktivieren wollen, motivieren wollen, ein gesünderes, ein sportlicheres Leben zu führen und dass wir eben versuchen, eher auch Strategien zu finden, wie wir gemeinsam an einem Strang ziehen, ja, und nicht versuchen, wie es damals vielleicht bei den Discountern war, als die auf den Markt kamen, wie es dann war, als die Aggregatoren auf den Markt kamen, immer nur Zäune aufzubauen, sondern eher zu gucken, okay, wie kann ich so ein Momentum jetzt nutzen, wie können wir gemeinsam dann mehr Menschen aktivieren und damit kommen wir auch wieder hier auf unsere Aktivierungsquoten in Deutschland, weil unser Ziel muss es ja sein, möglichst viele Menschen in die Studios zu bringen. Und zwar nicht nur, weil wir irgendwie hier an einen kommerziellen Geldbeutel hier irgendwie denken, sondern weil wir auch alle fest davon überzeugt sind, hoffe ich doch, dass das den Impact hat auf unsere Gesundheit, auf unsere Gesellschaft, unsere Krankenhauskosten hoffentlich endlich auch wieder runterbringen wird und dass wir da wirklich eher so gemeinsam den Fahrtwind nutzen, ja, und nicht uns versuchen, hier im Klein-Klein zu bekriegen, sondern wirklich die gemeinsame Vision prägen.
Was ist dein Wunsch?
An die Aggregatoren.
An die Branche, darfst du dir was wünschen?
Ich wünsche mir, dass Benni sich dafür einsetzt, dass, wenn es nochmal zu Namensänderungen kommt, Gympass nicht, also diese Namensklavier, also es ist egal, mit wem ich immer über die Themen spreche, das ist irgendwie.
Man kann sich nie sicher sein.
Da ist die Hose gegangen, ja, also dass Gympass zu Wellup wurde und Quali-Trainern so well passed. Also das ist,
ich glaube, Qualitrain war, weil es der Qualitätszug war auf Englisch.
Wie es zusammengekommen ist, weiß ich nicht, aber man hat schon einen Knoten irgendwie im Kopf und in der Zunge. Und wenn du da Einfluss hättest, jetzt durch eure Funktion, da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht nochmal eine Veränderung stattfindet. Ja, also.
Bitte vorher einmal mit Marketing sprechen.
Ja, du hast ja nach Wünschen gefragt, ja. Also, das fände ich schon ganz gut.
Also es sorgt auf jeden Fall auch mal für Belustigungen bei uns intern, wie viele Verwechslungen da tatsächlich stattfinden.
Wie viele Wells es gibt. Ich wünsche mir jetzt nicht, ich wünsche mir gleich noch was. Ich möchte aber erstmal Danke sagen. Also richtig geil, dass ihr gekommen seid. Ich glaube, das war eine coole Folge. Ich wünsche mir was noch da draußen. Ich bin immer dafür, mehr Transparenz, auch mehr Kritik, auch mehr Nachdenken, Reflektieren zu machen. Deswegen nehmt den Podcast mit. Überlegt mal wirklich für euch, was kann man selber anders machen, was kann man anders betrachten. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr bei der Hektaren-Studie noch mehr Zahlen in Hinblick Aggregatoren bekommen, noch mehr Transparenz und noch bessere Definitionen hinbekommen. In diesem Sinne, wenn euch der Podcast gefallen hat, schreibt uns gerne, gibt uns ein paar Sterne, 5 wären toll. Schreibt mir eine Mail an podcast@fitnessmanagement.de. Und wenn wir mehr Formate wie dieses heute machen sollen, mache ich das. Ciao.
Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.